Frauen haben in ihrer Karriere Schwierigkeiten. In dem Augenblick, wo Kinder kommen, ist es häufig ein Karriereknick. Verrückt. Das ist vielleicht auch ein Problem unserer Gesellschaft. Wir wollen alle mittlerweile nur noch einfache Antworten, die am besten sich schnell mal irgendwo posten lassen.
Bonjour und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Thema, das ich so noch viel zu selten eigentlich gehört habe, das viel zu wichtig ist, als dass es nicht hier diesen und noch viele weitere Podcasts verdient hätte, denn wir reden heute über Social Diversity. Diversity ist natürlich ein Thema, das auf LinkedIn sehr, sehr präsent ist, worüber viele Menschen mit allen ihren Aspekten sprechen und wo wir uns so gut wie alle einig sind, dass Diversity extrem wichtig ist. Haben ja auch mehrere Studien bewiesen, dass ein bunt gemischtes Team in der Regel produktiver und effizienter ist. Aber Social Diversity, was das ist, welche Vorteile es bringt und wie man dazu sorgen kann, dass man auch ein sozial diverseres Team hat, darüber spreche ich heute mit niemand Geringeren als Armin Herdegen. Gute Armin, grüß dich.
Hallo Thomas, grüß dich, schön dich zu sehen.
Gleichfalls. Armin, wir durften ja schon in der Vergangenheit ein bisschen zusammenarbeiten, deswegen habe ich mich jetzt schon seit Monaten auf dieses Gespräch gefreut, weil ich mag dich, ich mag das Thema, ich wette, es wird ein wunderschönes Gespräch.
Bin ich ganz sicher und vielen Dank, dass du da die Plattform möglich machst, genau über das Thema Social Diversity zu sprechen. Ja. Ich freue mich darum, wenn wir irgendwann mal über Diversity nicht mehr reden müssen, weil es normal ist, dass wir Vielfalt und Chancengleichheit nicht nur akzeptieren, sondern leben. Aber solange das noch nicht der Fall ist, solange müssen wir drüber sprechen, ja.
Genau, und das machen wir. Wir kommen kurz nochmal zu dir beruflich. Armin, du bist Geschäftsführer von einem Vertriebsunternehmen, von einem Produkt, das vermutlich jeder schon mal in der Hand hatte, aber nicht genau es gemerkt hat eigentlich. Du bist Geschäftsführer von Trodat.
Richtig.
Und Trodat macht?
Trodat macht Stempelkomponenten. Und nach wie vor ist es so, dass dieses Produkt Stempel zur Legitimation, zur Dokumentation nach wie vor verwendet wird. Und tatsächlich haben wir so einen Marktanteil, dass die Chance, dass tatsächlich eine Trodat-Stempelkomponente oder eine Stempelkomponente aus dem Haus Trodat kommt. Und das Unternehmen selbst ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, kommt aus Österreich. Und allerdings ist es so, dass wir im Grunde genommen die Komponenten herstellen und da gibt es viele, viele tolle Partner von uns. Das sind Handwerksbetriebe, die häufig einen Laser auch aus unserem Haus haben und dann diese Platten dann individualisieren.
Genau. Also nicht nur diese klassischen Stempel, die man sich aus dem Büro kennt, wo man dieses extrem befriedigende Geräusch machen kann, wenn man da das Eingangsdatum draufhaut, sondern ihr macht auch noch andere Produkte eben auch im Bereich B2B.
Im Bereich B2B, aber eigentlich im Kern, also das Thema Stempel, das ist unsere Profession, da gibt es uns schon seit weitaus über 100 Jahren. Aber tatsächlich natürlich haben wir auch bei uns einen Wandel. Wir haben das Thema Digitalisierung und das heißt, wir selber auch in unserem Bereich dehnen uns da stärker aus. Wir nennen es Adjacent Business, das heißt, wir nehmen also unsere Kernkompetenz, Spritzguss, Maschinenbau rund um das Thema Stempel und dehnen das auch mehr in den Privatkonsum. Bereich Education, in dem Bereich Kreativ, in dem Bereich Alltagshelfer und dergleichen. Ja.
Gib uns doch mal zwei Beispiele für beide Bereiche, weil also Büro kennen wir, glaube ich, alle. Ihr hattet auch während der Corona-Zeit eine ganz super innovative Idee für Kinderstempel. Und aber erzähle auch das nochmal und die Geschichte, wie das in der Industrie aussehen kann als Kennzeichnungssystem. Das kennt nämlich nicht jeder.
Ja, also zum einen haben wir natürlich dieses Thema, dass häufig Unternehmen nach wie vor Adressstempel haben. Hochsaison bei uns ist der Jahreswechsel, Datumstempel. Also es geht immer noch darum, dass Dokumente legitimiert werden durch den Stempel an sich. Im Industriebereich gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel im Bereich Kontrollstempel. Also das heißt, man hat einen Prozess und teilweise werden QR-Codes, die man dort in diesen Lasergummi einlasern kann, dann verwendet und damit kann man also so einen Prozess begleiten über einen Stempel. Und im Privatkonsumerbereich, wir entwickeln unsere Tinten selbst, da haben wir tatsächlich, als dann die Corona-Phase war, da kam das Thema mit dem Händewaschen ganz intensiv auf und dann haben wir also unseren Olchi-Stempel entwickelt. Das heißt, Wir sind hergegangen und haben dann eine Kooperation gemacht und Olchi sind für die Menschen, die Kinder haben, sicherlich bekannt, die Olchis, die Schmuddelkinder, und da haben wir also ein Schmuddelpfoten-Stempelspiel entwickelt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wo es darum geht, dass man dann auf die Hand sich stempelt und mit so einem Olchi-Gesicht drauf hat, und abends muss es weg sein als Beweis dafür, dass man sich auch kräftig die Hände gewaschen hat. Und so bauen wir immer mehr einfach auch Privatanwendungen aus, sind ganz stark im Bereich eben mit Pädagogik, Education, Vorschule, Grundschule auch unterwegs, arbeiten dort mit tollen Partnerinnen im Regelfall zusammen. Ja, also wir werden da immer breiter und diverser, auch was unser Sortiment betrifft.
Ich finde das faszinierend tatsächlich, weil ein schönes Beispiel eigentlich, wie man auch seine Produktpalette auch eben hier weiter in die Breite diversifizieren kann, auch mal Ideen umsetzt, auf die man nicht gleich zuerst kommt, aber man sieht, hey, guck mal, unsere Kernkompetenz sind eben die Farben und die Stempel per se. Was können wir alles dafür machen? Welche Anwendungsfälle gibt es dafür? Und ich finde, das setzt ihr sehr, sehr cool um.
Und by the way, das kommt tatsächlich nur, weil wir auch als Team divers aufgestellt sind. Nicht, weil wir gleichförmig geschaltet sind. Und in meinem Team, wir haben alleine, bei uns ist so 60% Frauen, 40% Männeranteil. Die neuen Sortimente richten sich häufig an eine weibliche Zielgruppe. Das könnten wir, das könnte ich als alter, weiser Mann definitiv nicht entwickeln, was da wirklich tolle, kreative, junge Frauen aus dem Team heraus als Ideen und als Projekte einbringen.
Jetzt hast du schon die Brücke wunderbar geschlagen. Was ist denn Social Diversity?
Es ist ein Bereich, und vielleicht fangen wir erstmal mit dem Thema Diversity an. Und tatsächlich, ich bedauere es einerseits, dass wir überhaupt über dieses Thema reden müssen. Diversity im Grunde bedeutet erstmal Vielfalt. Und Vielfalt ist für mich einfach eine großartige Geschichte. Vielfalt ist Leben. Und es geht darum, tatsächlich zu respektieren, zu akzeptieren, dass wir Vielfalt haben und dass wir Vielfalt brauchen. Warum müssen wir überhaupt über das Thema sprechen? Weil es wahnsinnig viel Barrieren gibt, nämlich für die Menschen, die in irgendwelche Standardcluster nicht hineinpassen. Und unser Standardcluster in unserer deutschen Gesellschaft ist leider Gottes ja häufig weiß, und dann geht das Cluster weiter im beruflichen Kontext, gerne dann ein Cluster akademischer Hintergrund am besten und am besten dann auch noch ein deutscher Name. Dann haben wir also schon mal das Cluster, das im Regelfall nicht durch irgendwelche Restriktionen berührt wird. Außer, jetzt kommt's, außer dieser Mensch hat vielleicht eine sexuelle Orientierung, die nicht ins Gesamtbild passt. Oder der Mensch hat ein Handicap, körperlicher oder geistiger Natur. Und dann fangen wir schon an, dass wir sagen, okay, Vielfalt, naja, da hat ein Mensch irgendwo eine Ausrichtung, die in so ein Standardcluster nicht mehr passt. Und dann wird es schwierig. Dann haben wir tatsächlich das Thema, dass wir Barrieren aufbauen für diese Menschen. Und wir kennen also viele dieser Barrieren im Bereich Diversity. Das ist ethnische Herkunft, das ist, wie ich gerade schon nannte, sexuelle Orientierung, das ist der religiöse Hintergrund und so weiter. Aber ein Aspekt, der kommt meinem Gefühl nach, und es hat vielleicht auch mit meiner Geschichte zu tun, etwas zu kurz, nämlich die soziale Herkunft. Sozioökonomischer Hintergrund, Social Diversity, das auch dazu führt, dass Menschen in dem beruflichen Kontext ausgegrenzt werden oder weniger Chancen bekommen. Und das ist das Thema, es geht um Chancengleichheit für Menschen, die aus einem sozioökonomischen Hintergrund kommen, der eben nicht ins Standardcluster passt.
Was können das für Hintergründe sein? Welche Schichten, welche Segmente, wovon sprechen wir hier?
Wir sprechen ganz konkret davon, ich selber bin ein klassisches Arbeiterkind und da bin ich auch stolz drauf. Und man muss auch ganz klar auch eines sagen, es ist für mich immer schwierig, wir kommen ganz schnell bei all diesen Diskussionen in Bewertungen hinein. Also Handwerk, akademische Ausbildung, ungelernte Kräfte. Wir bewerten ganz schnell, dass der eine Beruf besser oder schlechter sei. Und es ist immer schwierig, da sofort die Bewertung rauszunehmen. Also bei all dem, was ich sage, ist mir eines wichtig. Ich möchte nicht bewerten, weil es mir A, nicht nur nicht zusteht, sondern weil es gar nicht passt. Wir brauchen eine Gesellschaft, die vor allen Dingen eines ist, offen, tolerant, liebens- und lebenswert. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und meine Herkunft, mein Vater war Schlosser gewesen, der noch in seiner weiteren beruflichen Tätigkeit sich das Thema Rohrleitungsbau beigebracht hat und er hat das mit Begeisterung und Hingabe gemacht. Und meine Mutter war Putzfrau gewesen und ich darf das Wort so verwenden, weil sie selber gesagt hat, ich bin Putzfrau. Und interessanterweise genau an dem Gymnasium, an dem meine Tochter später dann auch ihr Abitur gemacht hat.
Nein.
Ja, also total okay. Stark. Wow. Und ja. Wiederum, ich brauche nur meiner eigenen Tochter das anschauen. Sie ist Akademikerin, Gesundheitswissenschaftlerin, braucht dazu ihre akademische Ausbildung. Und wiederum, mein Schwiegersohn ist leidenschaftlicher Handwerksbäcker und braucht dazu seine Handwerksausbildung. Und es ist alles gut. Und alle machen ihr Ding mit Leidenschaft und Begeisterung. Und wenn alles so läuft und jeder respektiert, dass alles gut ist, so wie es ist, ist es in Ordnung. Jetzt haben wir aber das Thema, dass es Menschen gibt, die eben vom sozialen Aspekt her, wie jetzt auch in meinem Fall, aus der klassischen Arbeiterschicht kommen. Und wenn ich jetzt dann wiederum den Bildungsatlas mir ansehe, wie viele Menschen aus nicht akademischen Haushalten und wie viele Menschen aus akademischen Haushalten eine Hochschulreife erwerben, Bachelorabschluss, Masterabschluss oder promovieren, dann haben wir eine Kluft, die so eklatant ist, dass es eben nicht nur alleine dieses persönliche Wertebild, den persönlichen Wunsch, den Lebensweg abbildet. Und auch im beruflichen Kontext, wenn wir in den Bereich Führung hineinschauen, im Bereich von Führungskräften, von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführertätigkeiten dergleichen, wie hoch ist dort wiederum der akademische Hintergrund und wie hoch eben Menschen, die keine akademische Ausbildung haben, dann wird die Kluft noch größer. Und es bildet nicht die Realität ab. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Thema, das uns bewusst sein muss. Und jetzt kommt nur eines dazu. Ich selber habe nur den Vorteil, ich komme also aus einem bildungsfernen Hintergrund, wenn man das so sagen darf, in der Klassifizierung, auch wieder furchtbar. Wir sagen, es ist bildungsnah, bildungsfern, aber in der Klassifizierung bildungsfern. Aber ich habe den riesen Vorteil, ich habe den deutschen Namen, ich bin weiß, ich bin Mann. Leider Gottes geht diese Social Diversity oftmals einher mit weiteren Beschränkungen, mit weiteren Themen, die Chancengleichheit verhindern. In dem Augenblick, wo ich schon mal eine Frau wäre, würde es schwerer werden. Denn Frauen haben in ihrer Karriere eine Schwierigkeit. In dem Augenblick, wo Kinder kommen, ist es häufig ein Karriereknick. Verrückt. Jetzt habe ich aber vielleicht einen sozioökonomischen Hintergrund, der schwierig ist, plus Frau mit Kindern, noch schwieriger. Jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich möglicherweise, habe ich keinen deutschen Namen. Oh, was passiert dann? Da passiert auch etwas in unserer Gesellschaft. Und so addiert sich das hoch. Und das heißt, wir bauen in unserer Gesellschaft permanent Barrieren ein für Menschen, die möglicherweise für viele Menschen, die das Potenzial hätten, die Talente hätten, wirklich Großartiges zu bewegen, die den Willen haben, etwas zu bewegen und weniger Chancen bekommen als Menschen, die perfekt ins Cluster passen. Das ist mal so dieses ganz großer Bogen jetzt gespannt so zum Thema ja. Social Diversity. Und der Aspekt kommt häufig zu kurz in vielen Unternehmen.
Das heißt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber es heißt, es hängt primär nicht ab von der Einstellung des Einzelnen. Wir haben die Hypothese, dass jeder, der es möchte, der könnte es auch, der hat den Ehrgeiz, den Willen, das und das zu erreichen, das und das zu lernen, das und das zu machen. Aber andere Menschen, die an einer entscheidenden Rolle sitzen, treffen eine Auswahl, die negativen Einfluss hat auf diesen Weg, diesen potenziellen Weg dieser Person. Zum Beispiel im Recruiting, wenn es darum geht, oha, ich habe hier zwei Bewerbungen, die sind gleich gut und hier ist ein ausländischer Name, da ist ein vermeintlich deutscher Name, dann tendiere ich ja unterbewusst ein bisschen mehr zu dem deutschen Namen. Das ist die Prämisse, oder?
Das ist die eine Prämisse, ja. Die andere Prämisse ist, es fängt schon ganz früh an. Es fängt in der Schule damit an, dass wir ein Bildungssystem haben, bei dem mittlerweile einfach auch so innerhalb der Schule einfach diese Unterschiede gemacht werden. Das fängt beispielsweise auch an mit dem Thema Nachhilfeunterricht. Also das heißt, bei Eltern, bei dem ein gewisses Vermögen da ist, ist die Chance, ein Kind, das einfach Schwierigkeiten in der Schule hat, mit dem Bildungssystem nicht zurechtkommt, gerade weil es in der Pubertät ist, irgendwo einen Durchhänger hat, viel leichter, durch entsprechende finanzielle Mittel und durch das Netzwerk das Kind zu unterstützen, als bei Kindern, die eben aus der klassischen Arbeiterklasse stammen. Das ist der eine Punkt.
Ist es dann das Bewusstsein der Eltern, also wo die Eltern einfach eine gewisse Priorität auf das Thema Bildung legen und dann eben auch Zeit und Geld und Energie investieren?
Ja, einerseits, das kann ein Aspekt sein, das ist häufig der Fall. Manchmal sind es auch die finanziellen Mittel. Also das heißt, wenn ich einfach meinem Kind in Mathe dreimal die Woche Nachhilfe geben muss und will einen guten Nachhilfelehrer haben, dann kostet das Geld. Und das heißt, ich muss da vielleicht 300-400 € im Monat ausgeben für Nachhilfe. Und dann ist das einfach mit den frei verfügbaren Mitteln nicht vorhanden. Und wenn zwei oder drei Kinder da sind, schon gleich gar nicht. Es fängt also damit an. Es geht weiter, wenn es darum geht, später Praktikumsplätze zu bekommen. Wir bewegen uns ja in Bubbles. So, das heißt also, in dem Augenblick, wo ich in einer Bubble bin, in der ich selber ein Akademikerhaushalt bin, beruflich erfolgreich bin, entsprechend in der Geschäftswelt verankert bin, habe ich ein anderes Netzwerk, als wenn ich in einer Bubble bin, wo ich eben, wie jetzt in meinem Fall, klassische Arbeiterklasse herkomme. Wenn ich jetzt aber dann später in der Schule, im Gymnasium, wo auch immer, dann beispielsweise das Thema Praktikumsplatz benötige, was passiert zwangsläufig? Man passt aufeinander in seiner Bubble auf. Das heißt, ich bin in der Führungsverantwortung und gerne werden dann Praktikumsplätze verteilt unter seinesgleichen. Also damit kann ich schon wieder etwas tun. Bin ich fair in der Auswahl meiner Praktikumsplätze oder schiebe ich mir einfach nur gegenseitig die Praktikumsplätze der Kinder gegenseitig zu?
Das ist ja auch meistens der Fall, sein wird vermutlich.
Genau.
Ich war eine provokante Frage, Armin, bevor wir noch mehr in die Details gehen, wie ich da was ändern kann in meinem Unternehmen, aber jetzt gerade erst kam ein Bericht wieder raus, wie es um die Azubis in Deutschland steht.
Ja.
Azubis ein Riesengap zwischen Stellen, die wir besetzen könnten und Bewerber, die wir haben. Und jeder Ausbilder sagt ja, hey, wir haben unsere Anforderungen runtergeschraubt. Plus wir geben mehr Hilfen, weil wir den jungen Leuten irgendwie einen guten Start ins Leben ermöglichen wollen. Und trotzdem gibt es noch so eine hohe Differenz, weil anscheinend viele Menschen aus bildungsnahen und bildungsfernen Hintergründen, wahrscheinlich aus jeder sozialen Schicht, trotzdem anscheinend nicht die Bereitschaft haben oder die Vorbildung auch haben, die nötig sind, um eine Ausbildung zu starten.
Das ist natürlich jetzt ein ganz großes Feld. Das fängt es natürlich eben an.
Wie lange dauert das? Ja. Ist das genau? Aber reden wir jetzt hier von einem Problem, dass wir quasi von denjenigen haben, die Stellen zu besetzen haben? Oder ist das auch ein Problem von denen, die eine Stelle haben wollen?
Also da gibt es tatsächlich wie immer keine einfachen Antworten. Das ist vielleicht auch ein Problem unserer Gesellschaft. Wir wollen alle mittlerweile nur noch einfache Antworten, die am besten sich schnell mal irgendwo posten lassen. Die ist natürlich nicht so einfach.
10 Wörter bitte für einen 15-Sekunden-Clip, den wir dann anschließend posten.
Genau, richtig. Ja. Funktioniert so nicht. Also das fängt natürlich sicherlich an mit unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Das hat sicherlich damit zu tun, auch beispielsweise mit der Integration, mit der sprachlichen Integration vielleicht auf der einen Seite, bei Menschen, die Migrationshintergrund haben. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wo sind die Ausbildungsplätze wiederum zu finden. Also das heißt, ist denn die Verteilung der Menschen, die eine Ausbildung brauchen, versus der Ausbildungsplätze in Deutschland gleich? Oder gibt es dort einfach ein regionales Thema? Also das ist schon mal auch so eine Geschichte, die sich deshalb nicht so einfach beantworten lässt. Und jetzt geht's weiter. Haben wir denn nur ein Ausbildungsproblem? Oder haben wir nicht eigentlich in allen Berufsschichten ein Thema? Haben wir nicht zu wenig Ärzte? Haben wir nicht zu wenig Ingenieurinnen und Ingenieure? Haben wir eben auch zu wenig Auszubildende? Ja, richtig. Wir haben ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem und da kaskadiert sich das nämlich dann hinein, nämlich der demografische Wandel, den wir wieder haben.
Genau, ja, dann bist du schnell wieder bei Zuwanderung und Ähnliches. Wie viel Arbeitskräfte für was brauchen wir in Deutschland? Ja.
Richtig. Und daher ist es genau der Punkt, da kommen wir vielleicht dann später drauf, welche Auswirkungen hat das Thema mangelnde Diversity, mangelndes Bewusstsein auf uns Unternehmen wiederum und auch für die Gesamtgesellschaft und wiederum für den Bereich, den wir für uns alleine mehr oder weniger autark verantworten dürfen.
Ich hatte das erst vor kurzem auch im Gespräch mit Marina wieder an mir selber beobachtet. Ich bin hier aus Frankfurt, bin hier aufgewachsen. Was heißt, in meiner Grundschulzeit war ich in einer Klasse, wo ich als Deutscher, Weißer in der Minderheit war, was vollkommen in Ordnung war, gute Zeit gehabt. In der Schule war es dann mehr oder weniger pari pari. Und dann im Laufe meines weiteren Werdegangs wurde es tatsächlich immer weniger divers, was ja gerade die Herkunftsländer ankommt. Und natürlich dann auch, was in so gewisse soziale Bildungsschicht ankommt, denn natürlich, wenn du dich entsprechend beruflich weiterentwickelst, dann, ja, wie du sagst, bist du unweigerlich auf einmal von lauter Akademikern umgeben, im Großen und Ganzen. Von daher ist das, glaube ich, kein allzu neues Problem. Und ich merke selber, das ist irgendwie ein bisschen langweilig im Vergleich zu früher. Also ich habe früher sehr, sehr gerne, ich habe viele Freunde gehabt mit aus verschiedenen, keine Ahnung, Türken, Marokkaner, Italiener, sonst was dabei gehabt, Griechen, Kroaten. Und das ist halt deutlich nachgelassen. Das ist schon einfach auch persönlich ein bisschen schade. Welche Nachteile hat das denn für ein Unternehmen, wenn es nicht auf Social Diversity achtet?
Grundsätzlich erstmal das, was du beschreibst, ist das Phänomen, ist ja normal. Das Phänomen ist so dieser Herdenbildung. Das ist einfach ein sehr archaisches Thema und man sucht sich immer irgendwo seine soziale Bubble, wo man Bestätigung erhält. Das ist ein ganz einfaches Thema. Also der Mensch selber versucht immer wieder einen Wahrnehmungsabgleich und je mehr Menschen um mich herum dasselbe sagen und denken, umso wohler fühle ich mich. Ich baue mir meine eigene Komfortzone. Und das ist auch irgendwo nachvollziehbar und menschlich. Gefährlich ist es immer dann, auch für die Gesamtgesellschaft, wenn ich grundsätzlich sage, alles, was nicht in meiner Bubble ist, alles, was anders ist als ich, ist gefährlich. Das ist der Grund, warum ich mich auch gerne für dieses Gespräch bereit erklärt habe, weil wir müssen aufstehen, wir müssen sagen, nein, das kann nicht unsere Gesellschaft sein. Wir dürfen nicht bewerten, wir müssen einfach den Menschen sagen, hey, du bist anders, das ist gut so, erzähl mir von dir. Lass uns neugierig sein aufeinander, aber nicht bewerten. Und ich darf das vielleicht noch dann aber in meiner Bubble mich bewegen, das kann jeder für sich selber entscheiden, im privaten Kontext. Im beruflichen Kontext aber passiert eines, ich verliere unglaublich viel. Im beruflichen Kontext, wenn ich diese Bubblebildung habe, und es ist egal, ob ich jetzt dann im normalen Personalstamm das habe oder auch auf der Führungsebene, verliere ich wahnsinnig viel. Was verliere ich? Ich verliere zum einen kluge Köpfe. Ich verliere kluge Köpfe, die wirklich ihren Beitrag leisten könnten und wollten, wenn wir sie lassen würden. Kluge Köpfe, die einen Migrationshintergrund haben, kluge Köpfe, die aus sozioökonomischen Aspekten kein Studium haben, aber unglaublich powerful sind, die unglaublich lernwillig sind, die viel mehr beitragen können als vielleicht dann an mancher Stelle ein Akademiker, der das falsche Mindset hat. Wir grenzen aus und unser Weltbild wird immer enger. Nicht nur unser Weltbild wird enger, wir werden weniger attraktiv für Menschen aus anderen Bereichen, aus Unternehmen. Und wenn wir das Thema Fachkräftemangel wirklich ernst nehmen als Unternehmen, dann frage ich mich ernsthaft, warum viele Unternehmen komplett anders handeln, also immer sich weiter in dieser Bubble bewegen. Und gerade in Führungselementen, im Führungsbereich, wo man sich dann gegenseitig dann auch wieder mehr oder weniger die Posten dann zuschiebt und man einfach wieder ein Clusterbildung hat im Führungselementebereich, das schon echt phänomenal ist. Und dann kommt jetzt das Thema Stichwort Frauenquote, wo ich sage, ja, das brauchen wir offenbar, solange unsere Gesellschaft das Thema Ausgrenzung auch in dem Bereich hat, bei Frauen, die entsprechend auch ihre Karriere machen wollen, können, dürfen, sollen, aber alleine durch das Thema Kinderknick in der Karriere oftmals ausgegrenzt werden, sage ich, ja, da müssen wir eine Frauenquote haben, bis mal entsprechend wir Mechanismen eingebaut haben, die Barrieren abbauen oder komplett eliminieren. Und ich verliere ich habe folgendes Beispiel genannt, im Bereich Produktentwicklung. Also die Produkte, die wir jetzt neu machen, die könnte nicht ein alter weißer Sack, wie ich es bin, machen. Sondern dazu brauche ich, das sind wunderbare Produkte für eine weibliche Zielgruppe, die Kinder haben und die haben komplett andere Bedürfnisse. Und das machen diese Produkte bei uns Frauen im Unternehmen, die genau diese Zielgruppe sind, die sagen, hey, ich habe Ahnung davon, ich weiß, was eine junge Frau gerne braucht, um im Bereich kreativ zu sein. Ich weiß, was eine junge Frau mit Kindern braucht, um irgendwie ihre Kinder und den Haushalt zu managen. Und dafür baue ich die Produkte. Das könnte ich nicht. Das heißt also, wären wir nicht divers aufgestellt bei uns in meinem Bereich, in der Area Dach Benelux, hätte ich viele Produkte, die heute sich erfolgreich entwickeln, hätte ich gar nicht im Sortiment. Und es ist auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft zusätzlich. Entschuldigung, Thomas. Es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich sage, unsere Gesellschaft ist nun mal divers, die ist vielfältig. Ja, warum bilde ich das nicht in meinem eigenen Unternehmen ab? Na?
Das heißt, wir stehen uns eigentlich noch zu oft selbst im Weg, beziehungsweise so, uns geht es anscheinend noch zu gut.
Ja.
Ansonsten wäre uns das Thema wichtiger. Ich hatte letzte Woche, vor ein paar Tagen, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Leiter von einer Agentur für Arbeit hier aus der Region, und der hat auch gemeint, ja, wir haben hier die großen Konzerne in der Region, die bekannten Airlines beispielsweise, die über Fachkräftemangel auch davon betroffen sind, ganz stark. Die haben aber solche bürokratischen Prozesse in der Bewerbung, dass es schlichtweg für manche Menschen gar nicht möglich ist, diese Hürden zu nehmen. Gerade eben auch, wenn es Leute sind, die flüchten mussten, zum Beispiel, die einfach die entsprechende Dokumentation über ihre Ausbildung gar nicht mehr haben können. Und da sagt er sogar, aus einer Behörde, wow, wie bürokratisch manche, also Konzerne wirklich sind. Und da denke ich mir auch, ja, anscheinend kann es uns nicht so schlecht gehen, was den Fachkräftemangel angeht. Ansonsten würden wir endlich mal damit aufräumen, weil es sind alles Probleme und Prozesse, die selber gemacht sind. Das ist ja kein Naturgesetz.
Ich glaube tatsächlich, das Erschreckende ist tatsächlich, da hadere ich auch damit. Ich habe das Gefühl, wir haben einerseits ein Wahrnehmungsproblem. Wir wollen im Augenblick ein bisschen so den Kopf in den Sand stecken und nicht wirklich uns damit beschäftigen, was in unserer Gesellschaft und was in Deutschland los ist. In unserer Überalterungsgesellschaft, der demografische Wandel. Es ist irre, dass wir lieber uns darüber unterhalten, dass wir sagen, dass wir als Gesellschaft gewaltbereite Migranten ganz schnell abschieben müssen. Aber es wird kaum in demselben Maße ein viel größeres Thema angesprochen, dass dieser demografische Wandel dazu führt, dass wir jetzt schon ein Problem haben, in den nächsten 5 Jahren vor einer gewaltigen gesellschaftlichen Herausforderung stehen. Unsere sozialen Sicherungssysteme kommen an ihre Grenze. Es wird nicht darüber gesprochen zu sagen, pass auf, die Babyboomer gehen jetzt in Rente. In wenigen Jahren gehen 1,4 Millionen Babyboomer in die Rente und es kommen im selben Jahr 700.000 Erwerbstätige nach. Was passiert dann? Was passiert mit unserem Rentensystem, den sozialen Sicherungssystemen? Erstmal, das wird nicht benannt. Das ist der erste Punkt auch in jedem Transformationsprozess. Wahrnehmung und Benennen, klares Benennen, um auch diese Balance zu erzeugen, oder diese Wichtigkeit, diese Awareness, da müssen wir dran handeln. Und dann haben wir ein nächstes gesellschaftliches Problem häufig, nämlich die Umsetzungsstärke. Man sagt, ja, ihr habt dann ein Problem, aber zu sagen, ja, dann lasst uns doch handeln danach.
Wenn das Problem nicht eminent ist, akut ist, sondern irgendwie erst in 3, 4, 5 Jahren sind, das ist genauso wie Klimawandel. Das ist so ein Zeithorizont, wie so, ja, es wird sicherlich kommen, aber bis dahin findet sich schon eine Lösung. Aber es ist nicht jetzt so dringend genug, dass ich jetzt die entsprechende Power eigentlich dahinter setzen müsste, damit ich das verhindern kann, was dann für eine Katastrophe auf mich zukommt.
Es ist, fällt mir spontan ein, wenn mein Team kann schon nicht mehr hören, ich zitiere gerne Konfuzius an der Stelle, decke das Dach, solange die Sonne scheint.
Ja.
Und anstatt dass wir hergehen zu sagen, ey, lass uns das Dach neu decken, wenn die Sonne scheint, wenn wir noch in einer guten Situation sind, im Unternehmen, Cashflow, Liquidität, Sortiment, alles in bester Ordnung ist, in der Vorausschau zu sagen, das wird kommen, das ist ein Fakt. Da brauchen wir uns gar nicht irgendwie drüber unterhalten, sondern es ist ein Fakt, wo die Reise hingeht. Wir arbeiten jetzt an den Prozessen, an dem Thema Diversity, bauen Bürokratie ab. Nee, man wartet ab. Man wartet ab und ein bisschen so nach dem Prinzip Hoffnung, bis es zu spät ist. Und dann stehe ich mit dem Rücken zur Wand und dann muss alles gleichzeitig geschehen. Also wirklich eine Paradoxie.
Und dann war die Politik dran schuld.
Genau. Ja.
Aber lass uns dann ganz konkret sprechen. Wie kann ich in meinem Unternehmen, wie macht ihr das? Wie kann ich darauf achten, dass Social Diversity vorherrscht oder zumindest an Bedeutung gewinnt? Wie kann ich vielleicht auch die vielleicht gar nicht bös gemeinten Vorbehalte in den Köpfen meiner Recruiter und ähnliches, meiner Kollegen, der Entscheider, die da was beeinflussen können, wie kann ich damit umgehen, ohne sie selber vor den Kopf zu stoßen? Weil man sagt ja niemandem ins Gesicht, du bist ein Rassist, weil guck mal, hier sind nur Deutsche in deinem Team.
Oh, richtig, ja, bist völlig, völlig richtig. Also es ist nie mit dem erhobenen Zeigefinger. Es geht immer um das Thema, lasst uns die Wertung rausnehmen. Lasst uns als Gesellschaft, als Menschen, als Führungskräfte, lasst uns versuchen, einen Mindset zu erzeugen, erstmal selbst, der bewertungsfrei ist, sondern einfach nur mal beobachtet. Und das ist das Erste, was ich als Führungskraft vorleben kann, beobachten ohne zu bewerten, zu sagen, lasst uns das anschauen, wie schaut unser Team aus und dann die nächsten Schritte abzuleiten und nicht zu sagen, ey, das ist aber Mist, das kann nicht wahr sein, seid ihr verrückt und das negativ zu bewerten, sondern erstmal dieses Beobachten, Wahrnehmen und Benennen, das muss ich vorleben und bei uns beispielsweise und dann auch Stellung beziehen. Wir haben vor 2 Jahren im Führungskreis bei uns zum Beispiel auch entschieden, die Charta der Vielfalt zu unterschreiben. Eine großartige Initiative, kann ich jedem empfehlen und bitten, schaut euch das an, www.chartaderVielfalt.de. Ich glaube, mittlerweile sind fast 6.000 Unternehmen dort, die die Charta der Vielfalt unterschrieben haben, wo es genau darum geht, zu sagen, ich beobachte, ich benenne das und beziehe Stellung dazu. Zu dem Thema Diversity, wo es eben darum geht, keinen Menschen auszugrenzen und keinen zu bewerten, egal eben, wie ich es vorhin nannte, die verschiedenen, diese 7 Aspekte der Diversity von Religion, Ethik und ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung und so weiter. Wir haben das unterschrieben, wir haben es ins Team kommuniziert. Es geht weiter, dann einem Team zu kommunizieren, warum haben wir das getan? Weil wir eine Vorbildfunktion haben in unserer Gesellschaft, weil wir tatsächlich nicht mit dem Finger auf andere zeigen wollen, sondern weil wir sagen, lasst es unsere eigene kleine Welt wenigstens bei der achtsam miteinander umgehen. Der nächste Schritt ist der tatsächlich, was benenne ich dann wieder als Führungskraft in meiner Vorbildfunktion? Ich muss auch tatsächlich Themen, die negativ laufen, benennen und sagen, pass auf Leute, das ist nicht okay. Wenn auch innerhalb des Teams irgendeine Form von Diskriminierung stattfindet. Aber meine persönliche Erfahrung ist die, einfach Vorbildfunktion zu haben. Sei es, wie gehe ich mit älteren Menschen aus dem Team um, die kurz vor der Rente stehen und möglicherweise ein gesundheitliches Problem haben. Gehe ich damit fair, anständig um? Das spüren die anderen Mitarbeitenden auch, die Kolleginnen und Kollegen spüren das auch. Oder gehe ich her und benutze das nur noch her, um meine SG&A-Kosten zu optimieren? Wie gehe ich um mit Frauen in meinem Team, die ein Kind bekommen? Gebe ich denen die Möglichkeit, genau denselben Arbeitsplatz zurückzubekommen? Gebe ich ihnen die Möglichkeit, ihre Karriere weiterzuführen? Oder schaffe ich ganz schnell Tatsachen als Führungskraft, indem ich mal ganz schnell einfach so eine Position dann neu besetze? Es lebt vom Vorbild. Und weiter geht es beispielsweise, ich habe jetzt gerade wieder einen aktuellen Fall, wo ich ganz toll ein Praktikant von uns, der aus dem Praktikum heraus sich so toll entwickelt hat, der jetzt Content Manager ist, den wir fest übernommen haben, dessen Content Management. Und Thomas, ganz ehrlich, ich kann dir nicht mal sagen, welche Ausbildung er hat. Ich habe keine Ahnung. Ob er jetzt hat er jetzt Matura in Österreich, sein Abitur gemacht, hat er sein Bachelor, hat er einen Master, ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht, weil es interessiert mich, wie ist A, der Mensch im Team, ist er lernwillig, lernfähig, weiterentwicklungsfähig, hat er Fähigkeiten, die dem Team, der gesamten, den Skills der Organisation, die notwendig sind, helfen, uns weiterzuentwickeln und dann bekommt er die Chance, unabhängig dessen, was er irgendwann mal in der Schule gemacht hat.
Ich würde gerne noch einen Schritt mal nach vorne gehen. Und Glückwunsch, dass dieser Mensch, der bei euch ist, dass er da einen guten Job macht. Wunderbar. Aber wie kommt so ein Mensch überhaupt ins Unternehmen? Also A, gibt es eure Stellenanzeigen her, dass sich da auch Menschen bewerben können, die eben nicht das klassische Profil, in dem Fall für einen Content Manager, erfüllen, weil er vielleicht nicht drin steht, hier Hochschulabschluss und so weiter. Und B, wie kannst du als Führungskraft, als Entscheider, wer in dein Team kommt, dieses Mindset, die richtige Einstellung möglichst früh erkennen?
Zu der ersten Frage, auch da wieder, glaube ich, geht es ganz stark darum, was erwarte ich selbst, wenn ich einfach mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung, aus dem HR-Bereich, People and Culture bei uns genannt, wie definiere ich die Job Description? Wie viel Wert lege ich in der Job Description auf Vergangenheitswerte? Also du musst folgenden akademischen Hintergrund haben, du brauchst so und so viele Jahre Berufserfahrung, du brauchst das. Also Hard Facts, die einfach nur durch die Definition der Hard Facts eine Ausgrenzung schon bedeuten. Oder sage ich, du, die Hard Facts sind für mich nicht so wichtig, das streichen wir, Berufserfahrung, wir streichen so viel wie geht von den Hard Facts und gehen auf diese Soft Facts und gehen auf die Erfahrungswerte und sagen, was hast du schon gemacht? Wo möchtest du dich hinentwickeln? Das biete ich dir an. Ich glaube, damit fängt es schon mal ganz stark an, dass Menschen sich auf Jobs bewerben, die eben zu ihren Hard Skills normalerweise gar nicht passen würden. Dann im Bewerbungsgespräch, da nehmen wir uns auch die Zeit dazu, mehr über den Menschen selbst zu erfahren. Also Probearbeiten, natürlich. Passt er zum Team? Sind seine Fähigkeiten, die diese Skills ergänzen? Ist es jemand, der sich weiterentwickeln will? Ich will da keinen zu seinem Glück zwingen, aber wenn er sich weiterentwickeln will, in welche Richtung? Das geht alles nur durch viele, viele persönliche Gespräche. Und dann im täglichen Tun, und da geht es wirklich auch wieder darum, Chancen zu geben. Wir haben bei uns im Marketingbereich zum Beispiel eben, weil eine Kollegin jetzt in Mutterschutz gegangen ist, die Aufgaben neu verteilt. Und die habe nicht ich verteilt, sondern das hat das Team selbst sich angesehen und gesagt, okay, wir schauen jetzt mal alle Aufgaben, die wir im Team definieren, gucken uns an, wie können wir die Aufgaben der Kollegen verteilen, wer möchte was übernehmen und vielleicht können wir untereinander Aufgaben verteilen. Und auf einmal ist da wieder die Dynamik reingekommen, die war phänomenal. Und die eine Kollegin hat gesagt, oh, ich möchte mehr im Bereich Messe machen. Der andere Kollege sagt, oh, ich möchte im Bereich Social Media mehr machen. Da habe ich Lust dazu, da möchte ich mich weiterentwickeln. Und so könnte ich jetzt zig Beispiele nennen. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, so, okay, dann machen wir das. Hast du die Fähigkeiten oder brauchst du noch was? Das heißt, wir haben ein hohes Fortbildungsbudget und sagen dann, ja, wenn dir noch Fähigkeiten dazu fehlen, ja, kein Problem, wenn du die erlernen willst, dann sorgen wir dafür, dass du die Möglichkeiten bekommst, die Fähigkeiten zur Ausübung deines Jobs zu machen, deines Berufs zu machen. Mhm.
Habt ihr dann in irgendeiner Art und Weise auch festgestellt, sprich messen können, dass diese Maßnahmen zum Erfolg führen? Zum einen in der reinen Diversität im Team, aber auch dann eben im Output oder in der Mitarbeiterzufriedenheit?
Also im Bereich Mitarbeiterzufriedenheit tatsächlich haben wir auch ein Tool, das seit über 1,5 Jahren bei uns im Einsatz ist. 1,5, 2 Jahre, Team Echo. Bei diesem Team Echo, das ist ein ganz interessantes Tool. Am Anfang war es im 2-Wochen-Rhythmus, jetzt ist es im 4-Wochen-Rhythmus, ist eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung. Und hier werden die Mitarbeitenden immer mit verschiedensten Themenkomplexen konfrontiert, Anführungsstrichen. Bei Team Echo ist es so, dass du da auch einen Vergleich zu anderen Unternehmen hast und dort im Grunde erstmal dürfen wir seit immer wieder ein hohes Maß an Mitarbeitenden Zufriedenheit glücklicherweise feststellen. Aber auch, und das finde ich auch super, wir haben eine offene Kultur, es läuft nicht immer alles super, keine Frage. Und Transformation bedeutet auch, dass es mal knirscht und es wird dann dort auch in den Chatbereich dann reingeschrieben. Und wir besprechen das dann auch. Wir haben also einmal im Monat, wir nennen das Feed-Forward-Loop und Ziel-Check. Und beim Feed-Forward-Loop sagen wir, okay, lass uns mal in Team Echo reinschauen. Gibt es gerade was, was jemanden stört? Gibt es jemanden, wo jemand sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Manchmal ist es eine einzelne Kollegin oder Kollege. Und dann versuchen wir, den Menschen eine Brücke zu bauen, zu sagen, hey, komm bitte auf, das ist ja anonym, komm bitte auf deine Führungskraft zu, lass uns reden, wo drückt der Schuh? Und dann versuchen wir das wirklich dann bilateral zu lösen. Aber wir gehen da ganz offen damit um. Also jeder kann in Team Echo reinschauen und wenn da auch mal eine schlechte Bewertung drin ist, dann wird das besprochen und angegangen. Mhm. Und grundsätzlich, wir haben in meinem Bereich eine sehr geringe Fluktuationsquote. Wir haben, ich habe es vorhin genannt, 60% Frauen, 40% Männer. Wir haben viele Mamas. Wir haben viel Frauen, die im Teilzeitbereich arbeiten. Es ist alles möglich. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Lebenssituationen, sei es familiär, sei es durch Krankheit, was auch immer. Und da versuchen wir immer so viel Brücken zu bauen, wie es geht. Und den Menschen dann auch, wenn es wieder besser läuft, dann auch wieder entsprechend den Weg zu ebnen und dann auch wieder sich stärker im Team einzubringen.
Ja. Jetzt, Männlein, Weiblein ist ja der Klassiker eigentlich, was Diversity angeht, das Verhältnis. Wenn du jetzt die anderen Faktoren berücksichtigst, die du genannt hast, diese neuen, die es da gibt, diese Cluster, habt ihr da auch Quoten, wo ihr sagt, wir wollen einen gewissen Anteil an Menschen mit nicht deutscher Herkunft beispielsweise, oder wir wollen einen gewissen Anteil bei Leuten mit Handicap oder einen gewissen Altersschnitt erreichen oder ähnliches. Habt ihr sowas oder wäre das sinnvoll, sowas zu entwickeln, damit man eben hier auch mehr den Fokus auf Social Diversity legt?
Social Diversity ist ja das Thema, wo ich grundsätzlich sage, ich kann schon alleine durch den Auswahlprozess, in dem ich eben diese Hard Skills gar nicht so sehr im Vordergrund rücke, alleine dadurch schon mehr Chancen ermöglichen. Es gibt Bereiche, wo Quoten schwierig sind. Also ich glaube, wichtig ist, dass ich grundsätzlich keine Zugangshürde mache. Und das ist bei uns tatsächlich, ich versuche, so alle Hürden, die es irgendwie geht, abzubauen. Das heißt, ich habe keinen Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrerin in meinem Team. Aber wenn jemand da wäre, hätte der Mensch kein Problem, sich bei uns da in Gebäude da unten in dem Team zu bewegen. Also er wäre barrierefrei. Jetzt aber zu sagen in meinem Team, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der ein körperliches Handicap hat, damit grenze ich ja wieder aus. Grenze ich alle anderen aus, die kein körperliches Handicap haben. Ja. Sondern im Grunde geht es mir einfach darum zu sagen, ey, ich will einfach gar keine Barriere. Ich will jedem die Chance geben, ich habe hier eine neue Aufgabe, ich habe mir einen Job, der muss besetzt werden. Ich mache die Tür auf und sage, ey, kommt Leute, ich zeige euch den Job und wir gucken, wer am besten dazu passt von seinen Fähigkeiten. Passt vom Mensch her, passt er zum Team, das ist ganz entscheidend. Ist es auch jemand, der ein offenes Mindset hat, der tolerant ist, der Diversity auch liebt? Und dann hat der Mensch eine Chance bei uns, selbstverständlich.
Ich würde ja, in der Theorie stimme ich dir mit allem zu. Mhm. Die Frage ist jetzt, und das ist nicht nur meine Worte, sondern das ist wirklich, ja, was ich lese, was ich höre. Aber genau, wenn du dann sagst, so, ich lasse auch mit das Team auswählen, was ich, wie gesagt, prinzipiell absolut bei dir bin. Mhm. Wenn ich ja nur ein Team aus alten weißen Männern habe, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann jemanden sagen, ach, hier ist ein alter weißer Mann, einer von uns im Prinzip, einer aus unserer Gruppe, aus unserem Rudel, entweder nehmen wir den oder nehmen wir die Frau aus deren der Herkunft, mit deren der Sprache, die erstmal ein, mit allem Verlaub, ein Fremdkörper innerhalb dieser Gruppe wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher zu dem alten weißen Mann tendiere, ist ja dann deutlich höher.
Totally agree, das ist genau die große Gefahr. Also wir sind in der Bubble und kein Mensch ist frei, irgendwo in seinen Verhaltensmustern zu arbeiten. Ja. Da wäre auch keine Pauschallösung, sondern nur wieder die Lösung kann ich anbieten, zu sagen, ey, lasst uns darüber nachdenken, lasst uns bewusst dieses Thema angehen, lasst uns bewusst machen, wie wir als Menschen agieren, dass wir in diesen Bubbles sind. Lasst uns bewusst machen, dass wir gerne dann, na, wie wir es genannt haben, die alten weißen Männer, was auch aber wertfrei sein soll, also nicht negativ behaftet, sondern tatsächlich zu sagen, ja, okay, ich weiß, das ist eine Gefahr, und versucht uns wirklich dann so viel möglich von dieser Gefahr abzubauen und wieder auf die Skills zu gehen. Und dieses Bewusstsein zu wecken, ich freue mich jetzt total drauf beispielsweise, wir haben heute Freitag, am Montag fahre ich, oder am Sonntag fahre ich dann runter nach Wels, Montag bin ich in Wels, ein Großteil meines Teams sitzt in Österreich und wir werden jetzt eine Landkarte hinhängen im Eingangsbereich von dem Team Dach Benelux. Wir sind insgesamt Dach Benelux Dänemark für 7 Länder verantwortlich. Liechtensteinsee ist mir nachgehört, auch mit dazu, aber da habe ich keine Kunden. du wird eine Landkarte hinhängen. Und da haben wir uns ein Folgespiel überlegt, nämlich zu sagen wieder, ey, Diversity, lass uns doch einmal gucken, wo kommen wir her? Und zwar wir als Generation, unsere Eltern und unsere Großeltern. Und da werden dann Pins und dann kann jeder einfach mal so einen Pin reinmachen, wo er eigentlich herkommt. Ja. Also beispielsweise mein Großvater, mütterlichseits der Großvater, habe ich eigentlich auch polnische Wurzeln. Ja, ja. Da kommt also in Polen dann auch ein Pin von mir mit rein. Ne? Ja. Ich habe Kollegen, die eine kommt aus Mazedonien, der andere kommt aus Sardinien, ein Elternteil und so weiter. Und ich möchte einfach mal aufzeigen, oder wir gemeinsam als Führungsteam so sagen, hey, guckt mal bitte an. Ja, wir sind die Area Dach Benelux und ich schwöre, wir kommen wahrscheinlich aus 15, 20, 25 verschiedenen Nationen und Ländern dieser Welt. Und dann wollen wir uns wirklich anmaßen zu sagen, oh, Migration ist Mist. Entschuldige, wenn wir selber aus 25 verschiedenen Ländern dieser Welt kommen, als Beispiel. Ja. Ne? Und es sind wieder solche kleinen Teile, spielerisch, ohne den Finger zu heben und sagen, hey, Diskriminierung ist doof. Selbstverständlich ist die doof. Aber immer wieder zu sagen, was du tust, ist doof, sondern einfach vielleicht von der anderen Seite her zu gehen, zu sagen, spielerisch zu sagen, hey, guck mal bitte, Diversity, wir sind's doch schon längst. Lass uns das leben.
Ah, sehr, 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 sehr schöner Punkt. Das Spannende ist ja auch, dass ich habe neulich ein Buch gelesen, das heißt Triggerpunkte. Und da geht es auch darum, dass ganz viele von diesen Themen, über die wir uns streiten, wo wir denken, unsere Gesellschaft driftet total auseinander, wie zum Beispiel Immigrationspolitik, wo wir uns im Grunde alle einig sind, ja, irgendwie brauchen wir doch Leute aus dem Ausland, die uns hier im deutschen Raum helfen. Nur die Frage, welche Menschen wir dazu nehmen und wie die da reinkommen, wie wir mit Straftätern umgehen, so, da trifft wir extrem auseinander. Das ist dann eine, diese ganz starken emotionalen Reaktionen hervor. Diese Details eigentlich nur im Grundsatz uns einig sind. Und ich finde, das ist ein schöner Weg, Armin, wenn man dann auf diese Grundsätze nochmal sich zurückbesinnt und die dann eben deutlich macht.
Ja, da kommt auch wirklich eins dazu. Wir haben mittlerweile ein False Balance in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion. False Balance, eine falsche Balance. Wir reden in den sozialen Medien, sicherlich auch in der Politik und dergleichen, sehr, sehr viel ausnahmslos über Probleme oder Details, die häufig nur einen geringen Prozentsatz ausmachen und wenig über das, was gut funktioniert. Und ja, wir müssen sicherlich als Gesellschaft Antworten finden, wir müssen offen diskutieren können, aber erstmal ist vieles überlagert von einer gewissen Alltagsempörung. Also ich bin einfach grundsätzlich empört. Na, alles, was außerhalb meiner Bubble, ich bin furchtbar empört. Und das ist so, also wenn du, ich versuche zum Großteil auf den sozialen Medien irgendwelche Kommentare dann mal zu lesen. Manchmal passiert es mir, ganz selten passiert es mir, und denkt man dann hin und wieder, lieber Gott, was regen sich denn die Leute auf? Alltagsempörung in den Kommentarfeldern, es ist unglaublich. Das müssen wir irgendwie versuchen abzulegen. Und wir müssen über die positiven Sachen auch reden.
Aber warum sehe ich denn dann so selten positive Beispiele? Und damit kommen wir auch zum letzten Themenkomplex, den ich mit dir besprechen wollte. Warum, bleiben wir bei LinkedIn natürlich, weil diesem Thema sich super anbietet, warum sehe ich denn relativ selten Geschichten von, wo ein Geschäftsführer, ein Teamleiter, ein Bereichsleiter sich hinstellt und sagt, schau mal, hier ist die Story von meiner Mitarbeiterin so und so, von meinem Mitarbeiter dem und dem. Und da, das ist seine Geschichte, um eben auch mal diese Diversität zu zeigen. Oder zu sagen, guck mal, auch mal offen ehrlich zu sagen, schau mal hier, wir haben mal geschaut bei uns im Unternehmen, wie unsere Strukturen aussieht, was Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter angeht, und schon festgestellt, oh, ist ja gar nicht so gut, wie wir uns das vorstellen würden, also machen wir jetzt das und das. Was würdest du dir wünschen, Armin? Du darfst jetzt einmal, du bist Redaktionsleiter LinkedIn, da für, sag mal, eine Woche. Was würdest du gerne ändern? Was würdest du pushen wollen?
Oh Gott, das ist ein guter Punkt. Was würde ich pushen wollen? Ich würde mir wünschen, dass zum einen der Logarithmus nicht die Empörung bedient, sondern der Logarithmus die positiven Sachen bedient. Obwohl es bedeutet, dass wahrscheinlich erstmal weniger Aufmerksamkeit stattfindet. Weil wir Menschen lieben das ja schon. Die Logarithmen im Social Media sind ganz einfach auf unsere archaischen Instinkte ausgelegt und uns dabei Laune zu halten, um entsprechend Werbezeiten zu verkaufen und uns lange da zu halten. Und es funktioniert besser über Empörung und auch negative Gefühle häufig oder indem ich mein Cluster bediene, als wenn ich einfach sage, ey, guck mal, hier haben wir schöne positive Beispiele. Also Logarithmus wäre schwer, finde ich toll. Erste Hürde. Dann, ich glaube, und da nehme ich mich nicht aus, da haben wir ein bisschen dann vielleicht auch noch ein deutsches Phänomen. Wir reden als Gesellschaft, als Deutsche weniger gern über die positiven Dinge. Wir feiern uns vielleicht im Vergleich weniger. Also ich habe ein bisschen den Vergleich, weil ich eben in 7 Ländern unterwegs bin. Ja? Und wir haben schon die Tendenz, dass wir gerne die negativen Dinge sehr intensiv benennen. Und ich liebe es, wenn ich dann in Skandinavien unterwegs bin oder auch bei den Kollegen, Kolleginnen in den Niederlanden. Die sind da teilweise einfach auch lässiger als Gesellschaft teilweise unterwegs, ist so mein Gefühl. Das kann ich nicht ändern, aber kann ich höchstens das Vorbild dann bringen. Dann ist das Thema, dass wir, und da nehme ich mich nicht aus, ich glaube, Menschen, die diese Empörung spüren, haben ein höheres Mitteilungsbedürfnis in den sozialen Medien als Menschen, die okay sind, die sagen, ich fühle mich wohl, und die dann sagen, ich habe jetzt nichts irgendwie Großartiges zu berichten, ich freue mich einfach, freue mir ein Loch im Bauch, weil eine Kollegin nach dem Mutterschutz zurückkommt und wieder genau an ihrer Stelle anfängt und sagt, ach, einfach toll, aber ich erzähle darüber nichts. Also ich glaube, wir müssen uns alle dazu animieren, um diese False Balance, diese falsche Balance wieder hinzubringen. Tatsächlich, da nehme ich mich mit ein, zu sagen, hey, komm, ich zeige euch mal die Positivbeispiele. Gibt's vieles davon.
Ja, bin beide, dass wir uns da vielleicht als Deutsche etwas schwerer tun, anzugeben, in Anführungszeichen, also auf das Positive auch in meinem Unternehmen darauf hinzuweisen, weil man sich ja nicht die ganze Zeit selber feiern möchte, weil es ja wir keine Angeber mögen in dem Moment auch. Und vielleicht tun sich damit andere Kulturen ein bisschen leichter. Wobei dann wiederum im Umkehrschluss das merkwürdig ist, dass wenn wir mehr meckern tendenziell, warum nicht mehr auch dagegen tun?
Ja, genau.
Ach du, den Kreis zu schließen von dem, was du eingangs gesagt hast.
Ja, es gibt so ein schönes Wort, wie wir als Gesellschaft gerne mittlerweile sind. Wir sind ja sogenannte NIMBYs, habe ich gelernt.
NIMBYs, was sind
NIMBYs? NIMBYs, not in my backyard. Also wir wollen Veränderung, ja. Windkraft, ja. Solar, ja, whatever, aber not in my backyard. Und wir brauchen eine neue Bahntrasse, aber not in my backyard. Und das ist so auch so ein gesellschaftliches Thema und uns fehlt mittlerweile einfach so wirklich dieses wieder mal die Metaebene einzunehmen, zu sagen, ey, bitte lass uns einmal 5 Jahre in die Zukunft gucken. Wo geht die Reise hin? Und wir brauchen eine vielfältige Gesellschaft. Wir brauchen auch Migration. Wir brauchen Menschen, die uns die Lust haben, in diesem Land gemeinsam an unserem Wohlstand, den wir haben, zu arbeiten, die sozialen Sicherungssysteme weiter mit aufrechterhalten. Das können wir alleine als nur Deutsche nicht machen. Und ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen, da komme ich auch persönlich immer mehr dazu, wo es eigentlich nicht meine Art ist, auch wirklich aufzustehen und zu sagen, hey Leute, stopp, wir müssen jetzt auch unsere Stimmen erheben und die richtige Balance finden. Und vor allen Dingen dann, wenn in der Gesellschaft, im Unternehmen Entwicklungen da sind, die ausgrenzen, diskriminieren, Menschen in eine schlechtere Position bringen, die Chancengleichheit verhindern, das zu erkennen, benennen und abzustellen. Das ist so, wo ich mir auch in die eigene Nase fassen muss, da noch viel, viel aktiver zu werden.
Amen, Amen. Wir haben dieses Jahr 3 Landtagswahlen noch vor uns in Deutschland, in Ostdeutschland, um genau zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch einige Führungskräfte aus Unternehmen in dieser Region insbesondere auch nochmal diese Folge hören und sich hoffentlich auch von dir inspirieren lassen, um zu sagen, ja, das ist unser wichtiges Thema. Und auch wenn wir auch interne Widerstände haben gegen Diversity, gegen Immigration und so weiter, dass wir da trotzdem alles dafür tun, dass sich das ändert und dass wir auf den richtigen Pfad kommen. Nicht nur, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, weil es psychologisch für das Team wichtig ist, auch weil es für unser Unternehmen gewinnbringend ist und sein wird, wie du ja schön gezeigt hast, auch in der Produktentwicklung beispielsweise. Armin, ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, die in die Welt zu tragen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, das in deinem Unternehmen bei Trudert selber weiterzuführen, auf das ihr Erfolg habt und dass ihr vor allen Dingen zufriedene, tolle und bunte Mitarbeiter habt. Mhm. Und ich hoffe, dass sich mehr Unternehmen noch anschließen werden, um hier sich bewusst zu machen, dass es ein wichtiges Thema ist, uns jeder Führungskraft, das in die Hand hat, diesem Thema auch mehr Bedeutung zu erlangen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Thomas, an dich, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Thema Social Diversity vielleicht ein bisschen stärker zu benennen, dass wir über dieses Thema grundsätzlich reden konnten und durften. Und ich nehme das auch immer wieder als Aufforderung, mich selber zu hinterfragen, tue ich denn da alles dafür? Also das heißt auch wieder, die Einladung von dir zu diesem Gespräch hat wieder dazu geführt, mich selber zu hinterfragen. Also danke auch an der Stelle, dass du da diese Plattform gibst. Ja, jetzt dir natürlich. Vor allen Dingen einen wunderschönen Tag, Thomas, noch.
Einen Dankeschön.
Schönen, diversen, vielfältigen und fröhlichen Tag.
Das hast du sehr schön gesagt. Und diese Grüße, Armin, vielen Dank, gebe ich auch gerne weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Auch euch wünschen wir jetzt einen wunderschönen Tag. Nehmt gerne diese Gedanken, diese Ideen als Inspiration mit für euer Unternehmen und schaut einfach mal, was ihr in eurem Backyard machen könnt, um eben auch hier die Diversity in jeglichen Belangen weiter zu fördern. Glaub mir, es macht viel mehr Spaß, sich mit bunten Menschen zu umgeben und es ist auch eben sehr, sehr einträglich. In diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir das Thema auch wichtig ist und du denkst, das müsste vielleicht nochmal meine Führungskraft hören oder jemand aus einem anderen Unternehmen, leite sie gerne einfach weiter. Und womit du uns sehr helfen könntest, damit wir auch in Zukunft solche und ähnliche Folgen machen können, lass uns ein Abo da, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns sehr freuen und dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei der LinkedIn Lounge. In diesem Sinne, alles Gute, bis dann, ciao, ciao.